Unser heutiges Thema ist Ethik. Das ist genauso ein umfassendes Thema wie unser letztes Thema, das Glück. Wobei es in der Logik von den einzelnen Terminen keine psychische Eigenschaft ist. Das heißt, es ist ein umfassender Begriff, der eher Handlungen betrifft. Das heißt also, was wir tun. Und im Buddhismus gibt es drei Trainingsfelder. Das erste Trainingsfeld ist das Training in ethischem Verhalten. Das zweite Trainingsfeld ist Training in Sammlung und Konzentration. Und das dritte Trainingsfeld ist Training in Weisheit oder Einsicht. Das sind die drei Bereiche, wo im Buddhismus gesagt wird, also wenn man in diesen Zustand der Befreiung kommen möchte, muss man in allen drei Bereichen üben. Dieser erste Bereich ist Ethik. Das ist unser heutiges Thema. Die Ethik im buddhistischen Sinne bedeutet, dass man mit seiner Umwelt in Harmonie lebt, dass man sich so verhält, dass man keinen unnötigen Ärger oder Missfallen schafft. Im Unterschied zum Christentum ist die Ethik im Buddhismus ähnlich wie in der Philosophie, also wie in der westlichen Philosophie, nicht von Gott
implementiert.
Ja, eigentlich ist ja selbst die Behauptung, dass es von Gott implementiert ist, ist erstmal eine Behauptung. Insofern habe ich da jetzt gezögert. Es wird zumindest in der buddhistischen Psychologie und Philosophie nicht behauptet, dass diese ethischen Richtlinien von irgendeinem übermenschlichen Wesen geschaffen wurden. So müsste man das formulieren. Das macht den Unterschied zur christlichen Ethik. Es sind ganz logische, rational nachvollziehbare Begründungen, wo jeder auch eingeladen wird, sie im eigenen Leben selbst zu erforschen, in dem Sinne, dass er ausprobiert, was passiert eigentlich, wenn ich das Gegenteil mache. Vielleicht nicht bei jeder dieser Geschichten, aber prinzipiell, dass man einfach auch hier die ethischen Richtlinien, die es im Buddhismus gibt oder im Achtsamkeitsansatz, der ja darauf aufbaut, dass man die auf jeden Fall auch nachprüfen kann. Die berühmteste Geschichte dazu aus den buddhistischen Texten, die von vielen Achtsamkeitslehrern im Westen immer wieder erzählt wird, ist die Lehrrede an die Kalameer. Einige werden die Geschichte von mir auch schon öfter gehört haben. Das ist eine Geschichte, wo der historische Begründer des Buddhismus, Buddha Shakyamuni, in ein kleines Dorf kam. Und es lag offensichtlich an so einer Handelsstraße und da kamen sehr, sehr viele Yogis vorbei. Alle paar Tage kam ein anderer Yogi hier vorbei, unter anderem dann halt auch der Buddha. Und die Dorfbewohner waren schon ziemlich verzweifelt, als der Buddha gefragt hat, ob ihr Fragen habt oder ob es ein bestimmtes Thema für euch gibt, hat so der Dorfälteste ganz schüchtern gesagt, dass alle paar Tage kommt ein neuer Religionsgründer durch unser Dorf, ein Yogi, und jeder behauptet irgendetwas anderes und jeder sagt, das, was sie sagen, ist die Wahrheit. Und wir sind ja nur einfache Bauern, ja, also wir haben eigentlich keine Ahnung. Jetzt sind wir vollkommen verwirrt, weil sich natürlich diese Aussagen auch widersprechen. Und wir haben keine Ahnung, nach wem wir uns jetzt richten sollen. Buddha hat sich das natürlich angehört und hat dann darauf geantwortet. Also erstmal hat er sie bestätigt und hat gesagt, ja, also ich verstehe das. Das ist ein echtes Problem. Mein Ratschlag ist der, dass ihr nicht nach, und jetzt muss ich wieder nachschauen, wie das heißt, weil die Aufzählung alleine ist schon genial, finde ich. Deswegen liefere ich das hier wörtlich. Geht nicht nach überlieferter Tradition. Das war also sozusagen vor 2500 Jahren. Ja, das heißt, er hat den Leuten, obwohl es dort sehr, sehr traditionell alles abläuft, so wie im heutigen Indien auch, hat der Buddha gesagt, also ihr richtet euch nicht nach der überlieferten Tradition. Dann kommt der zweite Hammer. Richtet euch nicht nach religiöser Übertragungslinie. Ja, also im übertragenen Sinne würde das bei uns bedeuten, also ihr könnt auch den Pfarrer oder das, was der Pfarrer hier sagt, auch in Frage stellen. Immerhin, vor 2500 Jahren finde ich das erstmal eine spannende Aussage. Dann, auch nicht uninteressant, richtet euch nicht nach Alltagsmeinungen. Das, was ihr so Medien alles Mögliche mitkriegt, kann man auch hinterfragen oder ist auch nicht wirklich die Richtschnur. Richtet euch nicht nach der Autorität heiliger Schriften. Wenn man sich unsere westliche Vergangenheit anschaut mit Gottes Wort in der Bibel, wo das ja alles heilig war und überhaupt nichts in Frage stellen durfte eigentlich bis vor 100 Jahren, Ist das auch in dem Indien zu seiner Zeit, wo es natürlich auch einen Kanon von heiligen Schriften gab, wo auch gesagt wurde, die sind von den Göttern überliefert worden, also die Veden, finde ich die Aussage vom Buddha, also richtet euch nicht nach der Autorität heiliger Schriften, spannend. Dann etwas für unsere Leute, die eher mit dem Kopf unterwegs sind, nicht nach logischen Schlussfolgerungen. Man kann sich ja logisch alles Mögliche zurechtlegen. Auch das ist nicht wirklich eine gute Richtlinie. Dann nicht nach rationalen Argumentationen, nicht nach erdachten Theorien, nicht nach bevorzugten Meinungen. Bleibt wahrscheinlich nicht mehr viel übrig. Und der letzte Punkt ist, nicht nach dem Charisma eines Redners und nicht danach, weil ihr denkt, dieser Asket ist mein spiritueller Lehrer. Das ist auch ein spannendes Statement. Es gibt keinen autoritativen, vollkommenen Lehrer, nach dem man sich richten muss. Das ist jetzt Pali-Kanon. Und jetzt kommt die Auflösung. Wenn ihr, Kalamea, selbst erkennt, dass ein im Bewusstsein auftauchendes Phänomen nicht heilsam ist, sondern verwerflich, wird von spirituell entwickelten Menschen abgelehnt. Wenn man aus ihm heraus handelt, führt es zu Verletzung und Leid. Dann, Kalamea, solltet ihr es aufgeben. Und die gleiche Formulierung gibt es dann nochmal positiv. Die Logik ist natürlich die, wenn ihr selbst herausfindet, dass die und die Handlung oder das Phänomen in meinem Geist mir gut tut, beziehungsweise anderen Menschen gut tut, dann ist das das Argument, es weiterhin zu tun. Und das erinnert natürlich sehr stark an Kant, also an die Aufklärung. Das heißt, die Richtlinie ist, sich das eigene Verhalten anzuschauen in diesem Raster von Ursache und von Wirkung. Ich mache etwas und untersuche dann, welche Folgen hat das, was ich mache. Wenn die Folgen heilsam sind, dann ist das das Argument, es zu wiederholen. Wenn ich merke, die Folgen sind nicht heilsam für mich oder für die anderen, dann ist das ein Argument, es nicht zu tun. Das ist eigentlich die Grundmaxime. Das ist die Basis der, ohne dass es John Kabat-Zinn explizit formuliert, zumindest ist mir keine Stelle bekannt, weil er eigentlich nicht so viel über Ethik redet. Naja, teilweise schon. Aber nicht so explizit kommt mir vor. Gell? Für ihn ist soziale Gerechtigkeit ein Thema. Das kommt natürlich auch in die Ethik mit rein. Ich denke, es ist wesentlich, dass das also aus dem Verständnis des Achtsamkeitsansatzes natürlich ein sehr spannender ethischer Ansatz ist, weil es geht im Prinzip auch hier um das Erforschen, das heißt das Selbst herausfinden, wie funktionieren die Dinge, was tut mir gut, was tut anderen gut und nicht über das kritiklose Übernehmen von irgendwelchen Statements von anderen Leuten. Insofern ist da das Thema der Selbstverantwortung und das ist in meinem Verständnis ein ganz anderer Ansatz als der im Christentum praktizierte Ansatz, wo es heißt also, der und der hat das gesagt und deswegen musst du es machen. Das ist sozusagen, hier ist es die umgedrehte Logik. Das erscheint mir wichtig. Es gibt jetzt unterschiedliche Zusammenfassungen, was der Buddha für sich herausgefunden hat, was heilsam ist und wie man sein Leben organisieren sollte, dass es heilsam ist. Das sind die Handlungsanweisungen oder ethischen Grundlagen oder Grundhaltungen, die Laien-Buddhisten empfohlen werden. Für buddhistische Mönche gibt es ein ganzes Kompendium von Pi mal Daumen 240 Mönchsregeln, wo ganz genau dargelegt ist, wie die sich ethisch zu verhalten haben. Für Laien innerhalb des Buddhismus gibt es eine Aufzählung von klassischerweise von 5 Regeln, wobei die in verschiedenen Texten unterschiedlich aufgeteilt werden. Die erste Regel ist die, Lebendigem zu schaden will ich mich enthalten. Das ist hier so formuliert, wenn man diese Regeln übernimmt als Trainingsregel für seinen Alltag. Also ich übernehme diese Regeln für mich und dann formuliere ich das halt so, Lebendigem zu schaden will ich mich enthalten. Und das umfasst das Töten von Lebewesen. Im Unterschied zum Christentum ist hier gemeint sämtliche Lebewesen, wobei Lebewesen mit atmenden Wesen übersetzt wird. Pflanzen ist hier nicht gemeint, sondern alle Tiere. Das heißt aber nicht, dass Buddhisten jetzt gleichzeitig auch Vegetarier sein müssen. Aber man sollte sich überlegen, wenn ich Fleisch esse, und das kann man ja dann selbst untersuchen, dann hat das natürlich als Ursache, oder ich verursache damit natürlich den Tod eines Tieres, beziehungsweise bestimmte Haltungsoptionen, also die sogenannten Tier-KZs. Das unterstütze ich natürlich mit meinem Fleischkonsum. Aber auch hier ist es in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen selbst zu entscheiden, wie er sich mit diesem Aspekt auseinandersetzt. Es meint aber auch im weiteren Sinne, dass man seinen Lebensunterhalt so bestreiten sollte, dass man nicht auf dem Töten von Lebewesen aufbaut. Und hier hat der Buddha einige Punkte explizit angeführt, was man also nicht tun sollte. Er unterscheidet da 5 Tätigkeiten. Das eine ist, man sollte nicht mit Waffen handeln. Weil Waffen natürlich dazu benutzt werden, andere Leute umzubringen. Dann sollte man nicht mit Lebewesen handeln, wobei das auf der einen Seite den Tierhandel betrifft, aber natürlich zur Zeit des Buddha natürlich auch jede Menge Sklaven gab. Wir haben ja heute immer noch einen Sklavenhandel im Prinzip. Ja, also mit Prostitution, mit Kindern, die ausgebeutet werden. Also wenn wir ein bisschen weiter als Österreich oder Europa schauen, wird es ja gleich sehr grauslich in dem Bereich. Dann sagt er, also man sollte auch nicht mit Fleisch handeln, weil wenn man mit Fleisch handelt, muss man Tiere umbringen. Da gibt es sozusagen einen logischen Zusammenhang. Das bedeutet für buddhistische Länder, dass die Metzger meistens Moslems sind und die Kunden sind Buddhisten. Also so hat man diese Regel dort gemanagt. Und in buddhistischen Klöstern wird sehr wohl Fleisch gegessen. Die Klöster dort zu unterstützen, bringt sehr, sehr viel Benefit für die Person, die das unterstützt. Und deswegen zahlen die immens viel Geld und geben den Mönchen das Beste, was es gibt. Und Fleisch in diesen armen Ländern ist immer noch sehr teuer. Und deswegen ist die Auswahl für die Mönche meistens mit viel Fleisch. In Tibet ist es so, also in Tibet, so dadurch, dass es auf der Hochebene ist, 3.000 bis 4.000 Meter, ist es mit dem Anbau von Pflanzen schwierig. Wobei die haben jede Menge Gerste im Prinzip. Aber andere Pflanzen überleben in dieser Höhe nicht. Und deswegen haben die von ihrer Tradition her sehr, sehr viel Fleisch gegessen. Das Interessante ist nur, dass mit diesem Argument die Tibeter oder tibetischen Mönche, die jetzt in das Exil gegangen sind nach Indien oder Nepal, dass sie dort immer noch Fleisch essen, obwohl es das Argument gar nicht mehr gibt. Und es gibt sehr wohl eine Diskussion auch innerhalb der tibetischen Mönche, ob es nicht jetzt sozusagen die Zeit gut wäre, also vegetarisch zu leben, weil es besteht keine Notwendigkeit mehr. Und das wird von jedem Mönch dort unterschiedlich gehandhabt. Aber das Thema gibt es auf jeden Fall. In Thailand weiß ich es nicht genau, aber ich nehme mal an, das wird so ähnlich sein wie in Burma. In Burma weiß ich es, weil ich sozusagen 2 Monate in einem Kloster war. Zwar nicht in Burma, aber in der burmesischen Tradition. Also in Lumbini war ich. Da war das Essen, das wurde immer gesponsert von Laien. Und da gab es jeden Tag gab es da Fleisch. In Japan ist es meines Wissens so, dass es in den Klöstern kein Fleisch gibt. Die haben viel Tofu. Aber ich glaube, die sind strikter. In den Mönchsregeln, also ich glaube in den Mönchsregeln, bin mir nicht sicher, ob das in den Mönchsregeln steht oder in den Lehrreden, aber irgendwo im Pali-Kanon steht, der Mönch darf Fleisch essen, wenn das Tier nicht explizit für ihn geschlachtet wurde, sondern wenn das sozusagen übrig geblieben ist, das Fleisch. Natürlich, wenn ich zum Metzger gehe, ist das Fleisch ja nicht extra für mich geschlachtet worden, sondern es ist irgendwie ein schwaches Argument, aber also es verhindert keinen Fleischkonsum. Das Training des Mönches besteht ja darin, dass er alles, was in seine Schale hineingegeben wird, isst er oder soll er essen. Es soll sozusagen reine Nahrung sein, er soll keine Vorlieben haben. Das ist das Training. In manchen Ländern, also in Thailand zum Beispiel, gibt es die Tradition noch, wo die Mönche mit so einer großen Schale in der Früh im Dorf aufmarschieren und dann vor jeder Hütte stehen bleiben und die geben irgendetwas rein. Ja, das heißt, das mischt sich total durch. Bis der Mönch also zu Hause ist, in seinem eigenen Kloster, ist das irgendwie sehr durchmischt. Süß, sauer, salzig, keine Ahnung. Flüssig, halbflüssig. Also ich habe das nie gemacht, ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das schon eine Herausforderung ist, dass dann sozusagen, das war die Ursprungsvariante von Ernährung bei den Mönchen. Und dann später ist es halt so geworden, dass die Klöster an sich versorgt wurden. Ja, das hat sich dann ein bisschen geändert. Für die Mönche, die sehr strikt trainieren, die gehen immer noch auf den Bettelgang. Das ist für die wichtig. Und da besteht dann wirklich das Training. Egal, was in meiner Schale ist, das ist Nahrung. Und die Nahrung ist nur dazu da, um meinen Körper in Stand zu halten. Das ist die Idee dabei. Ich war aber noch nicht ganz fertig, weil nämlich die nächsten 2 Punkte sind auch interessant. Was bei den Handlungen auch vermieden werden sollte, ist der Handel mit Rauschmitteln und der Handel mit Giften. Das ist so die erste Grundlage. Auf Pali heißen die ethischen Richtlinien Sila. Die erste ist, Lebendem zu schaden, will ich mich enthalten. Die zweite ist, nicht Gegebenes zu nehmen, will ich mich enthalten. Im Christentum heißt es, du sollst nicht stehlen. Hier ist es eine Idee anders formuliert. Das heißt, ich darf nur die Dinge nehmen, die mir wirklich gegeben wurden. Einer meiner Lehrer hat da so dieses Beispiel gebracht. In Retreats ist es oft so, dass Leute Dinge vergessen. Ja, also sei das im Badezimmer, dass sie irgendwelche Sachen liegen lassen, vergessen, Seife und alles Mögliche. Und dann kommt der Nächste und freut sich über diese super Seife, die er da findet. Ja? Aus christlicher Variante wäre das, habe ich gefunden. Ja, gehört mir. So. Aus buddhistischer Variante gilt dieses Argument nicht. Weil das gehört natürlich irgendjemandem und es wurde mir nicht gegeben. Und wenn es mir nicht wirklich persönlich gegeben wurde, soll ich es nicht nehmen. Das ist der feine Unterschied. Und das manifestiert sich zum Beispiel auch bei den Mönchen beim Essen. Die dürfen nicht einfach, wenn der Tisch reich gedeckt ist, dürfen die nicht einfach zureihen. Also sagen die, okay, Buffet eröffnet und dann stürzen sich alle drauf. Nee, die müssen warten, bis die Laien ihnen die einzelnen Speisen geben. Der nächste Punkt ist, vom falschen Gebrauch der Sinne will ich mich enthalten. Und das ist eine Formulierung, die ich im Sinne von Thich Nhat Hanh, also einem vietnamesischen Mönch, formuliert habe. Ursprünglich steht Sexualität drin. Das heißt, vom falschen Gebrauch der Sexualität will ich mich enthalten. Und das bedeutet, dass ich also Sexualität nicht verletzend einsetze. Und zwar nicht für mich verletzend, als auch nicht für eine andere Person verletzend. Und im Detail kann man dann nochmal nachlesen. Da geht es dann um den Geschlechtsverkehr mit Frauen, die unter dem Schutz ihrer Mutter, ihres Vaters, der Verwandten oder Geschwister stehen oder welche verheiratet sind oder durch das Gesetz geschützt sind. Er verkehrt geschlechtlich nicht mit abhängigen Dienerinnen und Prostituierten. Meine Übersetzung sagt ja die Sinne und das knüpft an das Argument, was Thich Nhat Hanh führt, dass er sagt, wir leben in einer sehr sinnenbetonten Welt. Das heißt, wir werden permanent mit allen möglichen Sinnesreizen überlastet. Und insofern ist eines unserer Trainingstools wirklich mal anzuschauen, also wo können wir Sinnesreize minimieren? Zum Beispiel bei Fernsehen, zum Beispiel bei allen möglichen Medien. Auch hier erforschen, was tut uns gut und was tut uns nicht gut. Das ist damit gemeint, vom falschen Gebrauch der Sinne will ich mich enthalten. Der vierte Bereich ist, unrechter Rede will ich mich enthalten. Unrechte Rede wird auch nochmal in vier Aspekte unterteilt. Also das ist ein bisschen differenzierter als in der Bibel. Der erste Aspekt ist, dass ich also immer die Wahrheit sage. Die Wahrheit sagen hat was damit zu tun, dass ich natürlich übe, die Dinge so anzunehmen, wie sie wirklich sind. Das heißt, mir die Dinge nicht schönrede und nicht irgendwas daher plappere, was nicht der Wahrheit entspricht. Also es hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist wirklich hinschauen und die Dinge wahrnehmen, wie sie sind. Und der andere Aspekt ist einfach wahrhaftig, ehrlich, das zu sagen, was mir wichtig ist, beziehungsweise was halt stimmt. Der zweite Aspekt, dass ich mit meiner Sprache keinen Zwietracht sehe. Das heißt, dass ich nicht schlecht über andere Menschen hinter ihrem Rücken rede und damit andere Leute gegeneinander aufhetze. Der dritte Aspekt ist, dass man die Sprache nicht in verletzender Art und Weise benutzen sollte. Also keine harten und groben Worte. Hier steht verletzende, beschimpfende und zornige Worte. Und der vierte Aspekt von rechter Rede ist, dass man kein unnützes Zeug plappern sollte. Also da hat man schon eine Idee, was mit rechter Rede gemeint ist. Und der letzte Aspekt, berauschender, das Bewusstsein trübender Mittel will ich mich enthalten. Im Original sind, ich glaube, vier alkoholische Getränke aufgezählt. Das war also zur Zeit des Buddha offensichtlich ein Thema. Im größeren Kontext sind natürlich sämtliche Drogen damit gemeint. Das ist zumindest die heutige Interpretation. Das heißt, sämtliche Drogen, die unser Bewusstsein vernebeln. Prinzipiell ist die Richtung ja die, dass das Ziel im Achtsamkeitstraining darin besteht, dass der Geist wacher wird, klarer wird und dann sind natürlich alle Mittel, die diese Klarheit zerstören, kontraindiziert. Ist irgendwie logisch. Das sind die fünf Aspekte des ethischen Trainings innerhalb des Buddhismus oder innerhalb des Achtsamkeitsansatzes und mein Übungsvorschlag für diese nächste Woche, beziehungsweise für die nächsten zwei Wochen sogar, ist, Also ich werde diese 5 Richtlinien auf die Homepage stellen, sodass ihr die euch nochmal in Ruhe anschauen könnt. Und dass ihr eine dieser Richtlinien für euch auswählt, wo ihr sagt, ah, das ist für mich so eine Herausforderung. Und die versucht, die nächsten 2 Wochen zu untersuchen. Also herauszufinden, schafft ihr es, sie einzuhalten? Seid ihr so wach, dass ihr im Alltag das wirklich umsetzen könnt? Oder sind die Gewohnheitsmuster stärker oder wie auch immer?